Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Ein kurzer Hinweis vorab zu dem folgenden Gespräch. Wir haben die Sendung bereits vor den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten aufgezeichnet.
Herzlich willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Mein Gast ist heute Pfarrerin Steffi Baltes, leitende Mitarbeiterin im Christustreff Marburg, einer überkonfessionellen Gemeinschaft. Außerdem Lektorin und Buchautorin. Gemeinsam mit ihrem Mann Guido hat sie 6 Jahre lang in Israel gelebt. Steffi Baltes ist eingetaucht in eine ganz andere Kultur, hat archäologische Ausgrabungen besucht, kennt historische Hintergründe der biblischen Berichte. Szenen der Passionsgeschichte beschreibt die Autorin in mehreren Büchern. Vor rund 2000 Jahren wurde Jesus in Jerusalem zum Tode verurteilt, misshandelt und ans Kreuz genagelt. Über seinen Leidensweg und über Menschen, die ihm in seinen letzten Stunden begegnet sind, sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Steffi Baltes.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Steffi, ihr wart von 2003 bis 2009 in Jerusalem, habt auch in der Altstadt gewohnt. Du hast das Johanniterhospiz, ein Gästehaus, geleitet. Das liegt direkt an der Via Dolorosa. Dieser Kreuzweg erinnert an den letzten Weg von Jesus, den er nach seiner Verurteilung zum Tod bis zur Hinrichtungsstätte gegangen ist. Und dieser Prozessionsweg zieht ja besonders in der Passionszeit viele Menschen an. Wie hast du das erlebt? Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, wir haben manchmal uns dann auf die Treppe unseres Hauses gestellt und haben unter uns, also das Haus liegt so ein bisschen über den Basarstraßen, und dann konnten wir runterschauen auf die 8. Station, an der unser Haus liegt, die Station der weinenden Frauen. Und da haben die Pilger auch oft Halt gemacht. Manchmal natürlich, das ist ganz spektakulär, das sieht man manchmal auch in den Fernsehberichten, kommen dann vielleicht auch Pilger, dann läuft ein Jesus voraus und trägt ein Kreuz. Das ist aber wirklich eher die Ausnahme. Normalerweise sind das Pilger aus aller Herren Länder, also aus Äthiopien, aus Russland, aus Griechenland, Italien, wo auch immer her. Die singen dann ihre jeweils eigenen Lieder, das hört man dann schon, auch in unseren Innenhöfen dieses orientalischen Hauses. Und dann geht man manchmal vor die Tür und guckt auch, fühlt sich da so ein bisschen vielleicht auch wie ein Beobachter, aber trotzdem auch sehr berührt, finde ich. Also mich hat das unheimlich berührt, quasi, dass die ganze Welt nach Jerusalem kommt, Pilger aus aller Welt. Ja, um auch etwas zu suchen. Manche haben vielleicht Gott schon im Herzen oder kennen Jesus, andere suchen ihn noch. Und ich fand das sehr berührend. Wirklich die ganze Welt ist zu Gast in Jerusalem, weil Jesus da gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Also das fand ich beeindruckend. Das hat sich eben zum Teil direkt vor unserer Haustür abgespielt, weil wir an dieser, wie du schon gesagt hast, an diesem Leidensweg Jesu liegen.
Auch zur Zeit Jesu sind viele Menschen nach Jerusalem gepilgert zum Passafest. Könnte das ähnlich gewesen sein?
Ja, ich denke schon. Also auch damals war es wohl auch so. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber dass tausende Pilger, auch viele tausend Pilger nach Jerusalem gekommen sind aus dem ganzen Land. Also wir lesen es ja zum Beispiel auch von dem kleinen Jesus, dem 12-jährigen Jesus und seiner Familie, dass er auch zum Passafest mit seiner Familie nach Jerusalem gereist ist. Und es sind eben, ja, ich glaube, so dreimal im Jahr zu den drei großen Pilgerfesten sind Menschen aus dem ganzen Land, aber auch aus der Diaspora, also Juden, die in Ägypten wohnten oder in Syrien oder in anderen Ländern, die sind da auch alle nach Jerusalem gekommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass, wie das dann gewesen sein muss, weil Jerusalem war ja auch nicht so wahnsinnig groß, auch damals nicht. Das muss also sehr voll, sehr quirlig gewesen sein, sehr laut, sehr lebendig.
Jesus will mit seinen Freunden auch zum Passafest pilgern. Zuvor war er zu Gast in Bethanien und dort ist was Außergewöhnliches passiert. Nimm uns mal mit in diese Begebenheit.
In Bethanien wohnten die Geschwister Maria, Martha und Lazarus. Lazarus war ja von Jesus vom Tod auferweckt worden. Das ist vielleicht dann auch schon so ein Vorabbild gewesen für die spätere Auferweckung Jesu. Und dann gab es in den Tagen vor dem Passafest, wenige Tage vorher, ein Festmahl. In einem Evangelium wird berichtet, es war bei Simon dem Aussätzigen. Im anderen Evangelium wird nicht gesagt, wo es war. Vielleicht war das dann im Haus von Lazarus, Maria und Martha selbst. Und während dieses Festmahls, wo sicherlich auch Leute kamen, die sagten, boah, wir wollen jetzt mal den Rabbi sehen, der Lazarus von den Toten erweckt hat, da ist Maria dann in den Raum gekommen und hat Jesus die Füße gesalbt. Das passt ja auch, finde ich, so ein bisschen zu Maria. Die war eher auch immer so die hingebungsvolle, die vielleicht eher bedächtige, meditative, sage ich jetzt mal. Und dann macht sie etwas, was so Jesus dann auch als Symbol gedeutet hat auf seinen Tod hin. Also sie bricht einer Alabasterflasche den Hals ab und gießt das Öl über Jesus, salbt seine Füße. Und bei manchen löst das Unmut aus, weil das halt auch viel Geld war, ein ganzes Jahresgehalt, was sie da verplempert hat, in Anführungszeichen. Aber Jesus hat das sehr gut aufgenommen und sie auch wertgeschätzt in dem, was sie getan hat und gesagt, ja, das tut sie quasi schon auf mein Begräbnis hin.
Ich glaube, es war damals auch üblich, dass man zum Beispiel Könige gesalbt hat. Vielleicht genau. Auch ja, Jesus, stimmt. Der König.
Ja, das stimmt. Da hat sie ihm quasi auch die Königswürde sozusagen zugesprochen, weil es ja eben auch ein wahnsinnig teures Öl war, Narde. Das kam, glaube ich, aus dem Himalaya. Hat den langen Weg zurückzulegen bis Jerusalem und war eben sehr, sehr teuer.
Sie hat ihren Schatz gegeben.
Ja,
und wie muss das geduftet haben,
ja, das
stelle
stimmt.
Ich mir so vor, ja, in diesem
das
Raum.
Stimmt. Ja, also vielleicht auch für uns so ein Beispiel oder die Geschichte nämlich für mich auch immer als Beispiel, dass sie etwas ganz Kostbares gegeben hat und ja, was kann ich Kostbares Jesus geben?
Von Bethanien aus hat sich dann Jesus auf den Weg nach Jerusalem gemacht. In einem deiner Bücher habe ich gelesen, dass Jesus wahrscheinlich noch gebadet hat, bevor er nach Jerusalem eingezogen ist. Wie kommst du da drauf?
Ja, Jesus war ja auch im Glauben seiner jüdischen Geschwister beheimatet und also es war so Brauch, vor den großen Festen sich zu reinigen, also vielleicht auch einfach natürlich, wenn die Leute aus Galiläa kamen und da 2 oder 3 Tage nach Jerusalem gereist sind, ich weiß nicht genau, wie lange das gedauert hat, waren sie einfach auch staubig, dann hat man vielleicht schon mal im Teich Siloa gebadet, aber es gab ja auch noch die rituelle Reinigung, die für jüdische Menschen vorgeschrieben war und da hat man in der Nähe von Jerusalem, da hilft uns ja oft auch die Archäologie, ich glaube 200 Mikwen gefunden, also es sind so rituelle Tauchbäder und einige eben direkt auch am Ölberg. Ja, und wir können einfach davon ausgehen, dass Jesus genau wie alle anderen, er wurde im jüdischen Glauben erzogen, genau wie alle anderen seiner Glaubensgeschwister sich auch rituell gereinigt hat, mit den Jüngern auch zusammen. Und die Frauen hatten, glaube ich, denke ich, dann nochmal eine extra Mikwe. Aber da können wir eigentlich davon ausgehen, das wird jetzt nicht extra berichtet, aber Jesus hat sich an vielen Dingen einfach in seinem jüdischen Glauben auch bewegt. Und da wird es auch so gewesen sein.
Jesus ist dann auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten. Was hat er wahrscheinlich gesehen von Weitem? Wie könnte die Silhouette der Stadt ausgesehen haben? Was wissen wir da?
Also er hat wahrscheinlich, ist er dann von Bethanien nach Betphage hoch, also die Ortschaften kann man heute auch noch besuchen am Ölberg, das geht so ein bisschen bergauf und dann, wenn man dann in Betphage ist, dann geht's wieder so, ist man so auf der Höhe, schaut auf das, über das Kidrontal rüber, auf den Tempelberg quasi, also heute steht ja der Felsendom auf dem Tempelberg, aber damals war ungefähr, wo der Felsendom heute steht, das Allerheiligste des Tempels und man muss sich das so vorstellen, ich habe mir das auch nochmal als Modell angesehen oder man kann es auch im Internet natürlich auf Videos nochmal anschauen, wenn man das möchte. Ein riesiges Plateau und dann ein Tempel, der ja aus weißem Marmor, aber auch mit Gold und Silber geschmückt war, mit Zinnen, mit Säulen. Also das muss ein wahnsinniges Schauspiel gewesen sein und in der Sonne auch geglitzert haben. Und an einer anderen Stelle wird ja auch berichtet, dass die Jünger dann zu Jesus sagen, ja, schau dir den Tempel an, ist das nicht toll? Und Jesus dann schon auch von der bevorstehenden Zerstörung des Tempels spricht, was sich damals natürlich niemand vorstellen konnte, weil es quasi wie ein Weltwunder war.
Mhm. Als Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist, da wurde er ganz begeistert empfangen. Weshalb war das so?
Ich glaube, die Menschen, also natürlich wurde er, denke ich, auch begeistert empfangen, weil man, ne, Jerusalem war ja dann doch auch ein Dorf wahrscheinlich. Man hat sich dann erzählt, das ist der, der auch Lazarus von den Toten auferweckt hat, der so viele Wunder schon getan hat, auch in Galiläa. Aber ich denke, es haben sich schon auch auf ihn so messianische Hoffnungen gerichtet, ne? Also er reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein, wie es auch bei Sacharja prophezeit wurde für den Messias, dass der kommt arm und auf einem Esel reitend. Oder die Menschen haben Palmzweige geschwenkt und aus dem Psalm 118 etwas gebetet, Hosianna, dem Sohn Davids, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Also die Hörer können das gerne nochmal selber nachprüfen. Vielleicht habe ich es jetzt nicht ganz korrekt zitiert, aber das sind Worte aus dem 118. Psalm, aus dem großen Hosanna-Gebet, was man eigentlich auch zum Laubhüttenfest gebetet hat. Und das Laubhüttenfest ist ganz eng verquickt, auch mit der Erwartung, dass der Messias kommt. Und deswegen waren manche Leute vielleicht auch erstaunt, weil das war ja nun nicht Laubhüttenfest, das war das Passafest. Warum rufen jetzt die Leute Hosanna, Herr, hilf doch, und nehmen diese Worte, die auf den Messias hinweisen? Also die Menschen haben offensichtlich in Jesus schon den versprochenen Messias gesehen.
Das Passafest, das da gefeiert wurde, kannst du da den Hintergrund ein bisschen erläutern?
Passafest ist eines der wichtigsten Feste im Judentum, wenn nicht das wichtigste Fest. Es ist auch ein Familienfest, wo Klein und Groß mit einbezogen werden, auch heute noch. Und eigentlich geht es da im Wesentlichen um die Auszugsgeschichte aus Ägypten, kann man im Buch Exodus im zweiten Buch Mose nachlesen, wo Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und es herausführt in die Wüste. Und ja, diese Befreiung, genau, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte Israels. Gott befreit die Gefangenen. Ja, und ich denke, mit Jesus, also Paulus schreibt das ja dann auch an einer Stelle, dass Jesus quasi das neue Passahlamm ist. Also dazu muss man noch sagen, das Passafest war natürlich verbunden mit dem Schlachten der Passahlämmer. Also wenn man das noch weiß, man noch von seiner Kinderbibel oder aus dem Kindergottesdienst. Die Israeliten sind ja dann von Gott aufgefordert worden, noch in Ägypten Lämmer zu schlachten, die Türpfosten ihres Hauses mit Blut zu bestreichen, damit der Todesengel vorübergeht. Und nur, schrecklich genug, aber so ist es eben, nur die Söhne der Ägypter zu schlagen. Und wenn man das im übertragenen Sinn sieht, dann hat, und so haben es die frühen Christen von Anfang an gesehen, dann hat Jesus sein Blut gegeben, auch zur Zeit des Passafestes. Er ist das Passahlamm, das sein Blut gegeben hat. Und ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen mystisch, aber ich sage es jetzt einfach mal, wenn wir mit seinem Blut die Türpfosten unseres Herzens bestreichen, dann dürfen wir auch mit ihm ewig leben. Also das sind schon auch Sachen, die in der Bibel auch mitschwingen, die Paulus sagt oder ja, die wir in den Evangelien und in den Briefen auch lesen.
Jesus hat ja mit seinen Jüngern auch das Passamahl gefeiert und er hat da diesen Ritus, den es da eigentlich gab, auch abgewandelt. Und die Jünger waren erstmal ein bisschen verdutzt wahrscheinlich, weil sie das gar nicht so kannten. Mhm. Aber das hat ja auch für uns heute Bedeutung, wie du das schon jetzt angedeutet hast. Jesus wusste, dass er sterben würde. Er hat das auch immer wieder seinen Jüngern gesagt. Aber er hat auch damit zu kämpfen gehabt, diesen Weg zu gehen. Dann im Garten Gethsemane ringt er damit und findet dann schließlich ein Ja. Und wenig später wird er dann festgenommen im Auftrag des höchsten jüdischen Geistlichen. Warum? Was hat man ihm vorgeworfen?
Ja, ist eine gute Frage, ist wahrscheinlich auch sehr vielschichtig. Aber in den Evangelien können wir auch lesen, dass der Hohe Rat auch beraten hat und hatten ja auch zunächst Angst, Jesus festzunehmen. Alle Welt läuft ihm nach, das finde ich auch einen spannenden Satz. Alle Welt läuft ihm nach und haben sich wirklich gefragt, können wir das jetzt? Ja, ich denke, es war vielleicht die Angst, die Kontrolle zu verlieren und dass jemand kommt, dem das Volk dann anhängt. So wird es auch in den Evangelien berichtet, dass das irgendwie eine Bedrohung war. Vielleicht haben sie auch Angst gehabt, dass die Römer oder dass es zum Aufstand kommt, dass die Römer dann sagen, naja gut, also die jüdischen Autoritäten haben ja ihr Volk nicht unter Kontrolle, na jetzt müssen wir sie beschneiden in ihren Kompetenzen und Autoritäten und Rechten. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war. Ja, vielleicht gab es natürlich auch geistliche Gründe möglicherweise. Ich weiß nicht, ob sie überrissen haben, wer Jesus wirklich ist, sonst wäre es ja wirklich fatal gewesen. Ja, vielleicht war es einfach Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Da kommt jemand, dem plötzlich das Volk anhängt und es muss aber doch alles seine Ordnung haben, das darf doch nicht sein.
Jesus ist dann im Palast des Hohen Priesters verhört worden, dann hat man ihn zu Pontius Pilatus gebracht, dem römischen Statthalter. Was ist im Amtssitz des römischen Gouverneurs passiert? Was hat sich da abgespielt?
Also man ist sich nicht so ganz sicher, wo genau Pilatus zu Gericht gesessen hat über Jesus. Aber heute noch wird am Leidensweg, am Schmerzensweg Jesu ein Ort gezeigt, der auch Gabata genannt wird. Also es war am Amtssitz des Pilatus wahrscheinlich ein großer freier Platz, wo auch so eine Art Amtssessel, Thron, wie auch immer man das nennt, befestigt war. Und da hat er zu Gericht gesessen, wenn Angelegenheiten zu regeln waren, auch mit seinen jüdischen Untertanen. Vielleicht wollten die auch nicht so gerne in sein Haus kommen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber jedenfalls war das im Freien in einem Innenhof. Und ja, da wurde Jesus dann vor ihn gezerrt und vielleicht hat er zunächst gar nicht verstanden, warum jetzt Jesus verurteilt werden sollte. Hat aber dann, denke ich, auch Angst gehabt davor, dass alles außer Kontrolle gerät, dass er dann vielleicht abgezogen wird als Statthalter aus Jerusalem oder aus Palästina und hat dann den jüdischen Autoritäten, die den Tod von Jesus gefordert haben, ihren Willen gelassen. Was ich auch spannend finde, und das ist immer auch eine geheimnisvolle Bibelstelle, die auch viele Künstler zu Bildern angeregt hat, dass Pilatus, während er da zu Gericht sitzt und die jüdischen Autoritäten anhört und Jesus da wahrscheinlich schon halb blutend vor ihm steht, bekommt er plötzlich eine Nachricht von seiner Frau. Deren Name wird in der Bibel nicht genannt, aber in der Tradition auch der alten Christenheit hat sie den Namen Procula oder Claudia Procula. Claudia, die Frau aus der Ferne. Sie soll von aristokratischer Herkunft gewesen sein und sie sagt ihm quasi oder schickt ihm die Nachricht, vielleicht durch eine Dienerin, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute Nacht viel erlitten um seinetwillen im Traum. Also da hat Gott ihr offensichtlich einen Traum geschickt und sie nimmt das ernst. Gott redet ja auch durch Träume und will nun ihren Mann davon abbringen, Jesus zu verurteilen. Dazu gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Manche haben dann gesagt, ja, damit war eigentlich die Claudia Procula doch eher ein Instrument des Teufels, weil Jesus musste ja sterben für uns alle. Aber ich würde da eher mit der alten Kirche gehen, und zwar mit den orthodoxen Kirchen, auch der äthiopischen Kirche, für die Claudia Procula tatsächlich eine Heilige ist. Also gibt's auch Ikonendarstellungen, alte Darstellungen, wo sie abgebildet ist, weil sie, ja, ich denke, Gottes Reden auch gehört hat, weil sie sich eingesetzt hat für jemanden, der selber ohnmächtig war, keine Kraft mehr hatte oder jedenfalls zu Unrecht verurteilt worden war. Und Gott ist ja trotzdem zum Ziel gekommen. Ne? Aber für mich ist sie einfach ein Vorbild, dass sie ihre Ressourcen, ihre Macht auch einsetzt und für jemanden spricht, der vollkommen entrechtet ist und leidet. Also für mich ist sie eigentlich ein Vorbild. Pilatus hat dann trotzdem nicht auf sie gehört und hat Jesus verurteilt, aber dass sie dass sie für Jesus gesprochen hat, als eine Fürsprecherin, obwohl sie ihn gar nicht so gut kannte. Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr beeindruckend.
Pilatus hat Jesus dann zum Tod verurteilt und dann wurde Jesus auch schwer misshandelt. Die Bibel beschreibt das nicht näher, aber seit man Filme wie Passion von Mel Gibson oder so gesehen hat, dann hat man so eine Ahnung davon, wie das gewesen sein könnte. Was weiß man heute?
Also Jesus war ja zuvor im Hof von Kaiphas gefangen gehalten worden oder im Haus des Kaiphas. Jetzt ist er ja im Prätorium und wird da gefangen gehalten. Und die Soldaten kümmern sich um ihn, in Anführungszeichen, machen sich da auch einen Spaß draus, denke ich, ihn zu quälen. Ich glaube auch, dass ja Pilatus ihn einfach auch überantwortet hat, heißt es ja auch in der Bibel, den Soldaten. Und die haben dann so ein bisschen ihren Mutwillen mit ihm getrieben, haben ihn quasi schon vorbereitet sozusagen, auch wenn sich das jetzt furchtbar anhört, aber haben ihn wahrscheinlich gefesselt. In der christlichen Tradition gibt es auch, also es gibt eine Geißelungssäule, die man heute auch noch anschauen kann. Zwei verschiedene, aber ja, ist ja egal. Aber jedenfalls schon seit ganz früher Zeit war das ein Bestandteil auch des Kreuzweges. Interessanterweise berichtet uns schon eine frühe Pilgerin im 4. Jahrhundert, 330 oder so, Egeria, dass zu den Feierlichkeiten um Jesu Tod und Auferstehung auch gehörte, dass man diese Geißelungssäule angeschaut hat und da wahrscheinlich auch gebetet hat. Also Jesus wurde wahrscheinlich in irgendeiner Weise festgebunden, wahrscheinlich an einer Säule und dann auch ausgepeitscht. Man hat solche Peitschen auch gefunden. Also in Lederriemen waren dann eben Metallstücke, Knochenstücke eingewebt und damit wurde derjenige halt ausgepeitscht. Und was das dann mit dem Rücken eines Verurteilten macht, das kann man sich ja dann vorstellen. Wie du gesagt hast, auch das ist ja sehr eindrücklich, aber auch sehr furchtbar in der Passion Christi von Mel Gibson auch zu sehen zum Beispiel.
Ganz genau. Ja, und der geschwächte Jesus, der musste nun auch noch eine Last tragen auf diesem Rücken, auf seinem geschundenen Rücken. Wir haben ja oft vor Augen, dass er ein Kreuz trägt, aber vermutlich war es nur im Querbalken.
Ja, ich habe das auch mal gedacht. Als Kind habe ich mir so vorgestellt, das wird ja manchmal auch so gemalt, dargestellt. Aber das wäre wahrscheinlich viel zu schwer gewesen. Allein der Querbalken muss schon sehr schwer gewesen sein. Also der Längsbalken, die standen schon auf Golgatha bereit und wurden wahrscheinlich auch mehrmals benutzt. Und die Querbalken, die hatten dann die Verurteilten zu tragen. Vielleicht, ja, ich denke mal, dass die Hände auch an den Balken dann festgebunden wurden, weil die Verurteilten, also von Jesus erzählt man sich das zumindest auch in der christlichen Tradition. In der Bibel steht das jetzt nicht, aber dass er auch mehrmals hingefallen ist unter der Last des Kreuzes. Ja, also diesen Querbalken, den hat er wahrscheinlich durch die Straßen Jerusalems tragen müssen bis nach Golgatha.
Wie weit ist denn diese Strecke ungefähr, die er da gehen musste?
Also die Strecke ist gar nicht so weit, wahrscheinlich nur ein halber Kilometer. Aber wenn man das mit einem schweren Querbalken auf den Schultern und sowieso schon geschwächt durch die Folter, durch die Soldaten tragen muss, dann glaube ich, ist das wahrscheinlich eine ewig lange Strecke.
Ja. Mhm. Ja, und dann war ja Jesus auch nicht mehr in der Lage, scheinbar diesen Querbalken zu tragen. Einer, der vorbeikam, der musste helfen, Simon von Kyrene. Wer war dieser Mann?
Simon von Kyrene, der Mann aus Kyrene. Ich musste mir das natürlich auch erst anlesen, das weiß man natürlich nicht sofort, wo ist jetzt Kyrene. In der damaligen Zeit, zur Zeit von Jesus, mussten sich die Leute nicht das erst anlesen, weil das war eine ganz bekannte Stadt im heutigen Libyen. Eine sehr große Stadt, wahrscheinlich auch größer und schöner als Jerusalem, eine Stadt, auch in der die ganze Welt zu Gast war mit Theatern und Thermen und so. Und die hatten eben auch viele jüdische Menschen, die da gelebt haben, die da vielleicht hingezogen sind. Aber es sind eben auch viele Juden aus Kyrene und in Nordafrika wieder zurückgezogen ins Heilige Land, weil sie eben ja wieder in die Heimat ihrer Väter zurück wollten. Und der Simon war offensichtlich so jemand, der wahrscheinlich dann mit seiner Familie wieder nach Jerusalem zurückgezogen ist. Er kam wohl gerade vom Feld, als der Kreuzigungszug mit Jesus und noch zwei anderen Verurteilten da durch die Straßen getrieben wurde. Und dann wird er eben gezwungen, den Balken zu tragen. Anscheinend konnten die Soldaten das machen. Wenn die Verurteilten dann zusammenbrachen, dann haben sie irgendjemand vom Straßenrand halt dann rangezogen, der dann das Kreuz tragen sollte oder den Querbalken. Das Spannende an Simon von Kyrene finde ich auch, dass man davon ausgeht, dass er wahrscheinlich durch die Begegnung mit dem Gekreuzigten verändert worden ist. Wir sehen das an späterer Stelle auch bei Paulus, beziehungsweise auch in den Evangelien wird er schon genannt, Simon von Kyrene, das ist der Vater von Rufus und Alexander. Und dann fragt man sich ja, wieso wird das jetzt erwähnt? Müssen die Leute den kennen? Und bei Paulus sehen wir dann, dass er extra auch den Rufus grüßt, der offensichtlich zur Gemeinde in Rom gehört. Also man geht davon aus, dass Simon von Kyrene tatsächlich durch diese Begegnung mit Jesus verändert wurde, dass er wahrscheinlich Christ geworden ist, oder man hat ja die ersten Christen die Anhänger des neuen Weges genannt. Seine Familie oder Teile seiner Familie sind dann später nach Rom gekommen. Und man hat auch noch vor einigen Jahren in Jerusalem im Rahmen von Grabungen ein Ossuarium entdeckt. Das ist so ein Knochenbehälter, wo der Name Simon von Kyrene auftaucht und man davon ausgeht, dass das auch ein judenchristlicher Begräbnisort war. Also es sind so verschiedene Hinweise, wo man sich eben dieses Mosaik auch zusammenpuzzeln kann, was eben gar nicht so abwegig ist, dass tatsächlich Simons Leben durch die Begegnung oder durch den Blick, sage ich jetzt mal, in die Augen des Gekreuzigten so verändert wurde, dass er von da an auch ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Vielleicht hat er sich auch der ersten judenchristlichen Gemeinde angeschlossen, wollte mehr von Jesus erfahren. Ja, also das ist für mich auch wieder so ein Bild, wenn wir uns dem Gekreuzigten auch aussetzen, auch jetzt in der Passionszeit. Das ist natürlich nicht so eine schöne Zeit. Für mich persönlich ist Weihnachten schöner, aber wenn wir uns der Begegnung auch mit dem Gekreuzigten, mit dem Leiden Jesu auch auseinandersetzen, dann wird unser Leben auch verändert und wird unser Leben auch gesegnet.
Jesus hat dann die Hinrichtungsstätte Golgatha erreicht. Mit seinem geschundenen Rücken wird er dort ans Kreuz genagelt. Und dieser sterbende Jesus, der ist nicht alleine, römische Soldaten um ihn herum, aber auch Menschen, die ihn lieben, sind da. Seine Mutter Maria zum Beispiel, ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Eine Mutter muss mit anschauen, wie der Sohn leidet.
Ja, Ich habe mich immer gefragt, wo ist Maria vorher gewesen? Also sie taucht erst unter dem Kreuz wieder auf. Wo war sie vorher? Ist sie mitten zum Passafest nach Jerusalem gereist mit den Jüngern? Und Jesus wurde ja auch von Jüngerinnen begleitet. Ich weiß nicht, warum die Evangelien darüber schweigen, aber zumindest die christliche Tradition hat Maria immer da an der Seite ihres Sohnes gesehen, auch tatsächlich auf dem Weg zum Kreuz. Also gibt es tatsächlich auch Kreuzwegstationen oder eine Kreuzwegstation. Jesus begegnet seiner Mutter, wo auch dann künstlerisch dargestellt ist, wie die beiden sich begegnen. Wie gesagt, darüber schweigt die Bibel, aber ich denke, es ist nur nachvollziehbar. Also sie war ja dann auch unter dem Kreuz. Sie wird ja nicht erst aus Galiläa angereist sein, sondern wahrscheinlich war sie in den Tagen um das Passafest auch schon da, vielleicht auch mit Jesus zusammen und seinen Jüngern. Und hat dann vielleicht auch mit angesehen, wie Jesus verurteilt wird, wie er das Kreuz trägt. Und dann schließlich stand sie unter dem Kreuz. Und ich denke, spätestens in diesem Moment, wenn nicht sogar früher, hat sie sich vielleicht auch wieder daran erinnert, was der alte Simeon einmal zu ihr gesagt hat, als sie als junge Frau damals noch mit Josef den gerade geborenen Jesus da im Tempel ausgelöst hat. Es musste ja jedes männliche erstgeborene Kind musste ja ausgelöst werden quasi. Und da haben sie ein Opfer dargebracht als junge Familie. Und dann kommt ja dann der Simeon und ist ganz begeistert und sagt, nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Und prophezeit ihr dann aber auch, dass schwere Tage auf sie zukommen und dass dieser Jesus eben, dass dem auch ja viel Leid geschehen wird oder dass es Menschen gibt, die ihm widersprechen, die ihn nicht haben wollen und dass durch die Seele von Maria ein Schwert dringen wird. Das ist auch oft in der Kunst dargestellt worden, dieses Schwert oder dieser Dolch, der Marias Herz durchdringt. Und ich denke, in dem Moment hat sie sich bestimmt wieder daran erinnert, was ihr vor so langer Zeit, vor 30 Jahren ungefähr, prophezeit wurde. Und ja, das ist natürlich wahrscheinlich wie ein Schnitt ins Herz, wenn dann das eigene Fleisch und Blut stirbt und man denkt, das darf doch so nicht sein. Eigentlich sollte ich doch die sein, die vor meinem Sohn stirbt.
Noch mehr Menschen stehen unter dem Kreuz. Auch der Jünger Johannes ist dort. Und der schmerzgeplagte Jesus, der denkt nicht nur an sich, sondern er denkt an seine Mutter in dieser Situation.
Ja, das finde ich sehr schön und auch eine sehr innige Szene, dass er im Sterben, wie du sagst, noch daran denkt, seine Mutter gut versorgt zu wissen und dann eben sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn und schau, das ist deine Mutter. Also er gibt Johannes eine neue Mutter oder ich denke mal, er hatte ja vielleicht auch eine Mutter, falls sie nicht schon verstorben ist, jemanden, den er noch in seinen Haushalt mit aufnehmen kann, für den er sorgen kann. Vielleicht auch ein Trost für den jungen Johannes. Wahrscheinlich war Johannes der Jünger unter dem Kreuz. Ein Trost für ihn. Er hat jetzt Jesus nicht mehr, zu dem er aufgeschaut hat, den er geliebt hat, aber wenigstens kann er für die Mutter von Jesus sorgen. Und für die Mutter von Jesus ist es auch ein Trost. Also die Geschwister von Jesus waren ja noch am Leben. Trotzdem finde ich das interessant, dass er jetzt der Maria auch eine neue Familie ein Stück weit gibt oder dass er da zwei Menschen zueinander ordnet oder miteinander verbindet, die eigentlich gar nicht durch Blutsbande verbunden sind, sondern durch ihre gemeinsame Liebe zu Jesus. Und da sehe ich auch, daran sehe ich auch, dass also Blutsbande natürlich wichtig sind, aber dass wir in Jesus auch in eine neue Familie hineingestellt werden, nämlich in die Familie von Brüdern und Schwestern, ja, die auch an Jesus glauben, die ihm folgen, die ihn lieb haben.
Neben Jesus sind zwei Verbrecher gekreuzigt worden. Der eine spottet, aber der andere hat eine Bitte an Jesus. Was wird da in den Evangelien berichtet?
Ja, der, wie du gesagt hast, der eine spottet und der andere, sagt, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, ne? Also uns geschieht es recht, aber dieser hier, der hat nichts Unrechtes getan. Und dann, obwohl er sicherlich auch Schmerzen gehabt hat, dieser Schächer wird er oft genannt, also der, ein Räuber sozusagen, der zu Rechten von Jesus gekreuzigt wurde, der sagt dann eben noch, vielleicht auch schon im Sterben, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Auch da hat wieder die christliche Tradition quasi die Lücke gefüllt, die die Evangelien hinterlassen haben und hat diesem Mann den Namen Dymas gegeben oder Dismas und erzählt auch eine Geschichte dazu. Ich erzähle die nur ganz kurz. Ich denke, die christliche Tradition ist da wirklich auch reich. Er war wohl eben ein Räuber. Ich meine, er ist auch als Räuber gekreuzigt worden und hat vielleicht so schon sein Leben begonnen und soll wohl einige Jahre zuvor Jesus schon mal begegnet sein. Also viele Jahre vorher muss es gewesen sein, als die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten war mit dem kleinen Jesus. Und damals soll er dieser Familie wohl schon begegnet sein und sie sogar in seine Räuberhöhle, in sein Haus aufgenommen haben, eine Nacht, bevor sie dann weiterzogen nach Ägypten. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, sie muss nicht wahr sein, aber vielleicht hat er damals Jesus, ist ihm Jesus schon begegnet und nun am Kreuz sieht er ihn wieder und in derselben Situation wie er und weiß, da ist irgendwas furchtbar schiefgelaufen. Schaut in die Augen des Mannes, den er vielleicht schon als Kind gesehen hat und ja, ruft ihn einfach an. Und das finde ich toll. Auch in der christlichen Kunst ist Dümas übrigens einer, der den Zug der Heiligen, also der Menschen, die ins Paradies eingehen, den führt er an, als der als erstes ins Paradies eingegangen ist mit Jesus, finde ich auch sehr spannend. Und in manchen alten Kirchen ist er auch als Heiliger eben dann dargestellt, der Dümas. Und Jesus sagt ja auch zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich denke, selbst wenn sein Leben verkorkst gewesen ist, was traurig genug ist, aber im Sterben hat er sich noch zu Jesus gewendet und da auch dann kann das Leben noch gut werden, in dem Sinn, dass das meiste ja noch vor ihm liegt und das Leben in der Ewigkeit, das ist dann für ihn wirklich gut geworden.
Der römische Hauptmann beaufsichtigt die Hinrichtung. Ich glaube, er hatte ungefähr 80 Soldaten unter sich. Der hat schon manches erlebt, der hat schon manche Hinrichtung erlebt, wahrscheinlich ein hartgesottener Typ. Und trotzdem ist er tief berührt. Erzähl mal die Situation.
Ja, in einem Evangelium wird ja auch berichtet, dass der Tod von Jesus auch mit Zeichen einhergeht. Gräber springen auf, der Himmel verfinstert sich, Donnergrollen, so Verschiedenes kann man einfach nochmal nachlesen. Das würde natürlich wahrscheinlich allein schon reichen, um zu denken, oh, was ist denn hier los? Die Bibel berichtet uns nicht genau, warum er so beeindruckt war, aber einfach auch, wie Jesus stirbt, dass er im Tod noch an andere denkt, dass er im Todeskampf noch bereit ist, auch zu vergeben, nicht hasserfüllt ist, barmherzig ist noch. Ich glaube, das alles hat ihm gezeigt, dass es ein ganz besonderer Mensch ist, der da gestorben ist, ein Gerechter. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment schon, ja gut, er sagt ja, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ob er schon die ganze Tragweite erfasst hat, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sich auch sein Leben verändert hat durch diese Begegnung mit Jesus. Ja, und ich denke, wahrscheinlich ist so eine Mischung gewesen aus den Zeichen, die den Tod von Jesus begleitet haben, aber auch, was er selber an Jesus wahrgenommen hat, die Art, wie er gestorben ist, eben seine Barmherzigkeit und dass er bereit war, anderen noch zu vergeben bis zuletzt.
Nach dem Tod von Jesus zeigen Josef von Arimathäa und Nikodemus, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass Jesus in Würde bestattet wird. Wer waren diese beiden Männer?
Josef von Arimathäa war ein reicher Ratsherr. Vielleicht gehörte er dem obersten Gericht an. Und in der Bibel wird berichtet, dass er sich auch schon für Jesus eingesetzt hat. Nikodemus, da wissen wir ein klein bisschen mehr drüber. Da gibt's ja diese spannende Story, dass er in der Nacht heimlich zu Jesus kommt. Er gehörte dem Hohen Rat an und vielleicht, weil der Hohe Rat ja nicht so eingenommen von Jesus war, sondern ihm sehr kritisch und ablehnend gegenüberstand und ihn ja auch töten wollte. Also deswegen hat er es wahrscheinlich heimlich gemacht. Ja, ich denke, Nikodemus war ein Mann auf der Suche auch und er wollte jetzt diesen Rabbi Jesus prüfen, was nun an ihm dran ist und hat ihm ja auch wichtige Fragen gestellt und haben quasi ein Gespräch über Leben und Tod geführt mit ganz ernsten Themen, was es mit dem ewigen Leben auf sich hat und mit der neuen Geburt. Und Nikodemus ist auch jemand, der sich für Jesus eingesetzt hat, in gewisser Weise. Vielleicht nicht, vielleicht hätte das noch weiter treiben können, noch mutiger sein können. Also bei beiden Männern sieht man auch, dass sie vielleicht doch auch noch ein bisschen zurückhaltend waren in ihrer Unterstützung von Jesus. Aber immerhin dann, auch als Jesus gestorben ist, ist Josef von Arimathäa so mutig, dass er zu Pilatus geht und den Leichnam fordert. Es hätte ja auch bedeuten können, dass Pilatus nachfragt und sagt, was willst du damit? Bist du etwa auch ein Anhänger von Jesus? Also im Grunde setzt er ja auch sein Leben aufs Spiel, aber das ist ihm dann vielleicht egal, weil er endlich den Mut gefunden hat, für Jesus einzutreten. Und Nikodemus kauft noch kostbare Salben und dann kommen die beiden Männer da zusammen, wahrscheinlich auch zusammen mit den Frauen, vielleicht mit der Mutter und anderen Frauen, die Jesus nachgefolgt sind und erweisen Jesus diesen letzten Liebesdienst. Ich denke, die Soldaten werden ihn wahrscheinlich vom Kreuz dann abgenommen haben und dann Salben, Nikodemus und Josef von Arimathea, wahrscheinlich auch die Frauen Jesus, und wickeln ihn in Leinentücher ein. Das Tuch hat Josef von Arimathea noch besorgt und legen ihn ein neues Grab. Da wird auch berichtet, an einer Stelle es ist ein neues Grab, an der anderen wird erzählt, dass es das ist, was Josef von Arimathea für sich gekauft hat. Also ja, sind sie im Leben nicht immer so für Jesus eingestanden, wie sie es auch hätten tun können. Aber zumindest dann, als er gestorben ist, finden sie den Mut, sich zu ihm zu bekennen und erweisen ihn so diesen letzten Liebesdienst. Und die Begräbnispraxis damals war ja so, dass man ein großes Tuch genommen hat, in das man den Leichnam eingeschlagen hat, und für den Kopf gab es dann nochmal extra ein Tuch. Und das sehen wir auch in den Evangelien, dass dann später nach der Auferstehung wird dann ja auch berichtet, dass das Tuch für den Kopf, das lag extra an einem besonderen Ort in der Grabkammer. Das finde ich auch spannend, wie detailreich dann die Evangelien auch sind.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Frauen auch mit Salben nochmal zum Grab gekommen sind. Stimmt das? Hast du das auch noch in Erinnerung?
Genau, das war dann, als der Schabbat vorüber war, als man dann wieder arbeiten konnte, sage ich jetzt mal, da sind sie in der Frühe mit Salben auch zum Grab gekommen. Ich weiß nicht, ob sie nochmal nachsalben wollten, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht wollten sie da einfach auch noch das, was noch gefehlt hat, hinzutun. Und da ist das Spannende auch, dass auch da, also da empfinde ich unsere evangelische Kirche, ich bin ja evangelisch, oder unsere evangelisch geprägten Kirchen und Freikirchen manchmal auch an Symbolen so ein bisschen arm, auch in den alten Kirchen werden diese Frauen besonders hervorgehoben. Da gibt es auch einen besonderen Sonntag, der diesen Frauen gewidmet ist. Die heißen dann die salbentragenden Frauen, die eben zum Grab kommen, um Jesus dann nochmal zu salben und dann aber merken, aber das ist dann schon der Ausblick auf Ostern, dass Jesus gar nicht mehr im Grab liegt.
Die Via Dolorosa endet in der Grabeskirche in Jerusalem. Dieser Ort erinnert eben an die Hinrichtung von Jesus und dort wird auch das Grab verortet. Also müssen diese beiden Stätten relativ dicht beieinander gelegen haben. Weiß man das?
Ja, ja. Also in den biblischen Berichten wird ja auch erwähnt, dass nahe dem Hügel Golgatha auch ein Garten war mit Gräbern. Also dieses ganze Feld oder dieses Ensemble, sage ich jetzt mal, Hügel Golgatha und auch die Grabstätten und der Garten lagen außerhalb der Stadtmauer. Das war quasi ein stillgelegtes Steinbruchgelände. Und dieser Hügel Golgatha, der war quasi der letzte Rest Stein, der nicht mehr gut bearbeitet werden konnte, der rissig war, der spröde war, den man eigentlich zu nichts mehr gebrauchen konnte. Und da haben dann die römischen Besatzer, sage ich jetzt mal, die haben dann da eben ja diesen Abfallhügel auch als Hügel benutzt, wo sie dann Leuten entledigt haben und die Kreuze aufgestellt haben. Und dabei waren eben die Gräber aus dem Felsen gehauen. Und das war vielleicht nur ein Steinwurf weit voneinander entfernt. Und genau das kann man heute auch noch in einer Grabeskirche sehen. Also natürlich kann man sich das schlecht vorstellen, aber wenn man heute in die Grabeskirche kommt, muss man wissen, das ist quasi nur noch ein armer, kläglicher Rest von dem, was die Grabeskirche ursprünglich mal war. Die ist ja von Kaiser Konstantin gebaut worden, so um 330, 35, war eine riesige Basilika. Und wenn man aus der Basilika rauskam, dann gab es da quasi einen Gebetsgarten. Also einen Garten, wo noch der Hügel Golgatha stand. Wahrscheinlich war da auch noch das Kreuz drauf, weil es wird ja erzählt, dass die Mutter von Kaiser Konstantin das Kreuz noch gefunden hat. Und dann konnte man auch sehen, wenn man am Hügel Golgatha stand, etwas weiter entfernt, war dann das Grab Jesu, das mit so einem kleinen Tempelchen überbaut war. Also man konnte da quasi so umherwandeln und alle diese Sachen sich anschauen. Und das war alles in einer Kirche quasi umfasst oder dann eben, ne, wenn man aus der Basilika raustrat, war das eben wie so ein Freiluftgebetsgarten. Und das, was man heute sieht, jetzt ist alles mittlerweile überbaut und natürlich vielfach zerstört. Das kann man aber heute auch noch nachvollziehen. Also wenn man am Hügel Golgatha ist und dann geht man so ein bisschen um die Ecke und dann sieht man vielleicht in 50 Meter Entfernung die Rotunde, die direkt über dem Grab von Jesus gebaut ist.
Es gibt ja noch einen anderen Ort, der Touristen gezeigt wird, das Gartengrab, wo man auch so in ruhiger Umgebung zum Beispiel das Abendmahl feiern kann. Ich erinnere mich, wo ich damals in Jerusalem war, dass wir dort das Abendmahl gefeiert haben. Gehst du dort auch manchmal hin, wenn du in Jerusalem bist? Ist das auch ein Ort, den du gerne besuchst oder gehst du lieber in die Grabeskirche?
Also ich besuche das Gartengrab schon auch gerne, aber eher als Ort, der Also so hätte es gewesen sein können. Also da gibt es ja auch tatsächlich ein Grab aus dem ersten Jahrhundert. Aber wenn man genau hinhört, also ich habe viele Führungen auch durchs Gartengrab selber miterlebt mit den verschiedenen Gruppen, die wir da auch manchmal geführt haben im Heiligen Land oder mit Gästen und mit Freunden. Und wenn man genau hinhört, dann sagen die Leute von der Gartentomb Society nie, das hier ist der Ort, wo Jesus begraben wurde, sondern es ist tatsächlich ein Grab aus dem ersten Jahrhundert. Und so kann man sich das gut vorstellen. So hat das ausgesehen, aber es ist nicht der Ort, wo Jesus begraben wurde. Und mein Lieblingsort ist tatsächlich mittlerweile die Grabeskirche. Also jedes Mal, wenn ich in Jerusalem bin und das Haus, wo ich gearbeitet habe, das heute noch gibt, das Johanniterhospiz, ein kleines Pilgerhaus, das liegt nur 4 Minuten entfernt, dann nehme ich mir immer Zeit, in die Grabeskirche zu gehen. Dann steige ich die Stufen hinauf auf den Hügel Golgatha und sitze da in der Kapelle und schaue mir die Pilger an, die da hinkommen und denke mir, was bewegt die wohl gerade? Und wenn dann mal Luft ist, ich glaube im Moment ist wahrscheinlich viel Luft, weil nicht so viele Pilger in Jerusalem sind, aber dann gehe ich auch hin zum Felsen Golgatha, da kann man ja auch noch ein Stück sehen und kann ihn sogar anfassen. Das hat jetzt nichts Magisches, sondern das ist einfach eine Weise, ja, wie man sagen kann, also einfach was Haptisches. Ja, manchmal ist es ja gut, was zum Anfassen zu haben und dann kann man auch beten. Ich kann auch beten, ohne irgendwas anzufassen, aber da finde ich das auch toll, wie es die orthodoxen Kirchen oder auch die katholischen Kirchen machen. Wir sind ja nun mal Menschen mit einem Körper und es ist auch mal gut, was anzufassen und zu sagen, so, das hier ist der Hügel Golgatha. Es muss nicht genau an dieser Stelle gewesen sein, aber auf diesem Hügel Golgatha ist Jesus gekreuzigt worden und dann bete ich. Also das ist für mich ein ganz kostbarer Ort und da gehe ich eigentlich jedes Mal hin, wenn ich in Jerusalem bin.
Man muss nicht nach Jerusalem reisen, über die Via Dolorosa pilgern, auch nicht in der Grabeskirche oder sein oder andere Gedenkstätten besuchen, um sich den Leidensweg Jesu vor Augen zu führen. Wie ist das, wenn du hier in Deutschland bist, wenn du in der Passionszeit bist? Was hilft dir, dich hineinzuversetzen in die Passionsgeschichte, in die Leidensgeschichte von Jesus?
Ich erinnere mich an ein besonderes Erlebnis, was ich mal hatte. Das habe ich leider so nicht mehr wiederholen können. Aber ich war einmal in der Passionszeit, auch an einem Karfreitag, tatsächlich in einem kleinen Dorf in Tessin. Und das Wetter war grau und düster und genau, ich bin dann da in eine kleine Kirche gegangen. Mein Mann musste arbeiten, der hatte einen Vortrag zu halten und ich habe mich dann selbstständig gemacht und bin da in dem Dorf rumgelaufen und bin in diese Kirche gegangen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, was mir sonst nie so auffällt, dass ja in vielen Kirchen, manchen evangelischen, aber eher katholischen Kirchen, ein Kreuzweg an der Wand hängt mit verschiedenen. Und manchmal ist der sehr, sehr kunstvoll mit den 14 Kreuzwegstationen. Und da bin ich tatsächlich diese Kreuzwegstationen in dieser alten Dorfkirche abgegangen und habe mir die Bilder angeschaut und habe mir vor Augen geführt, was auch in den Evangelien steht. Und das war so für mich ganz berührend. Das kann man machen, ne, wenn man eine Kirche in der Nähe hat, wo man auch so einen Kreuzweg hat. Eine Kirche, die offen ist in der Passionszeit. Und manchmal gibt es ja auch Kreuzwege, die außen sind, die man auch ablaufen kann. Ansonsten habe ich tatsächlich auch so ein, also ich lese gern das Tedeum, das ist ein katholisches Stundengebet, aber die meine katholischen Geschwister sind mir da sehr wichtig und auch Vorbilder in manchem in ihrer Spiritualität. Und da, ja, da gibt es tatsächlich immer auch Texte, das gibt es sicherlich auch im evangelischen Bereich, die besonders in der Passionszeit so den Leidensweg Jesu nachvollziehen. Das hilft mir auch, aber natürlich auch die biblischen Texte zu lesen. Genau, also das könnte ich so empfehlen, die biblischen Passionsberichte zu lesen oder sich ein Buch zu kaufen, was einem, ne, also gibt es auch im evangelischen Bereich und im freikirchlichen Bereich sicherlich mittlerweile viele gute Bücher, die einen auch so durch die Passionszeit führen. Ich habe ja auch ein kleines Heftchen geschrieben, genau. Im Franke Verlag.
Seht welch ein Mensch.
Genau. Mhm. Das ist ein kleines, dünnes Heftchen. Da kann man für die 7 Wochen der Passion jede Woche einen kurzen Text lesen. Einfach nur als Anregung, selber auch in die Bibel zu schauen. Ja, oder einfach mal in eine Kirche gehen und wenn es dann einen schönen Kreuzweg gibt, der an der Wand hängt, dann diesen Kreuzweg abgehen und zwischendurch sich immer wieder vor Augen führen. Ja, was steht da in der Bibel? Vielleicht auch beten. Ja. Mhm.
Welche Szenen oder Begegnungen mit Menschen der Passionsgeschichte berühren dich besonders?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch Maria, die Mutter Jesu, obwohl die erst ja unter dem Kreuz dann erwähnt wird. Aber ja, das hat mich schon, das bewegt mich schon, auch Maria von Magdala natürlich, Da bewegt mich dann eher die Szene, die dann ja schon so ein bisschen nach der Passionszeit spielt, wo sie dann zum Grab rennt und ganz in Tränen aufgelöst ist, als sie Jesus nicht findet und dann den Gärtner anspricht, der sich dann als Jesus herausstellt und so. Das finde ich ist eine tolle Frau, sehr beeindruckend, aber auch Maria, die Mutter Jesu. Die war ja nicht immer so davon überzeugt, was ihr Sohn tut. Das können wir zumindest so in den Evangelien auch sehen. Ist ja dann auch mal mit den Brüdern zu Jesus gekommen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Und war aber dann später, ja spätestens nach dem Tod von Jesus, gehörte sie ja mit zu denen, die da eine ganz wichtige Rolle in der ersten Gemeinde gespielt haben. Also da muss irgendetwas passiert sein, spätestens auf dem Kreuzweg, aber wahrscheinlich auch schon vorher, was ihr vor Augen geführt hat, ja, mein Sohn, auch wenn es unglaublich ist, aber war, mein Sohn ist wirklich der Messias. Ja, also eine starke Frau und das ist mir eine ganz eindrückliche Persönlichkeit, die Maria, die Mutter Jesu.
Mhm. Was bedeutet es dir persönlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist?
Ja, ich habe ja schon gesagt, die Passionszeit finde ich keine einfache Zeit und mich damit auseinanderzusetzen, dass Jesus gelitten hat, dass er gestorben ist, auch für mich. Und am liebsten würde man das wegschieben oder ich vielleicht auch und sagen, ach ja, hätte doch nicht sein brauchen, wäre doch nicht nötig gewesen. Aber manchmal, wenn man dann wirklich so in sich hineindenkt und hineinhört, in manchen Momenten und die Abgründe in sich wahrnimmt, die da sind, dann weiß ich wieder ganz genau, dass ich das auch bitter nötig habe, dass Jesus das für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, dass ich meine Lasten an seinem Kreuz auch abladen kann. Lasten, die andere mir auferlegt haben, aber auch, wo ich an anderen schuldig geworden bin oder an Gott. Und das stelle ich mir oft so vor, ja, wie so ein Müllsack oder ich weiß nicht, so eine schwere Last, die ich wirklich ablege vor dem Kreuz. Und auch da finde ich nochmal ein Bild aus den alten Kirchen sehr interessant, was man auf vielen Ikonen, aber auch auf vielen Darstellungen von moderneren Malern sieht. Vom Kreuz Jesu, aus seinen Wunden tropft Blut den Kreuzesstamm hinab auf einen Schädel, den Schädel, der unter dem Kreuz ist. Also es ist eine künstlerische Darstellung und der steht für den alten Adam. Und der alte Adam wird quasi reingewaschen durch das Blut Jesu. Und da denke ich mir, ja, so ist es bei mir auch. Ich werde reingewaschen durch das Blut Jesu und das Schöne ist, ich darf mit Jesus wieder aufstehen und darf neu beginnen, an jedem Tag neu und darf auch, und das ist jetzt wieder ein Vorausblick auf Ostern, darf auch aus seiner Auferstehungskraft heraus leben, jeden Tag.
Mhm, genau. Über die Auferstehung sprechen wir jetzt heute nicht mehr, die Zeit.
Schade.
Müssen wir wann anders mal machen. Wir sind in der Karwoche. Wir erinnern uns an das Leiden und Sterben von Jesus. Aber wir wissen, die Geschichte ist weitergegangen. Jesus ist auferstanden, wieder lebendig geworden. Und die Auferstehung, dieses wichtige Kapitel, das wird an Ostern auch hier im Programm von ERF Plus zur Sprache kommen und auch immer wieder sonst in unserem Programm. Dankeschön, Steffi Baltes, dass du uns mitgenommen hast nach Jerusalem, dass du mit uns auf der Via Dolorosa unterwegs warst. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen.
Sehr gerne, hat mich gefreut, bei euch zu sein.
Und ich bin gespannt auf weitere Bücher von dir.
Ja, hoffentlich.
Das war das Gespräch mit Pfarrerin Steffi Baltes, Lektorin bei Franke Buch, außerdem leitende Mitarbeiterin im Christustreffen Marburg, einer überkonfessionellen Gemeinschaft. Impulse und Gedanken zur Passionszeit finden sich in ihrem Büchlein »Seht, welch ein Mensch« und in ihrem schon älteren Titel, denn so hat Gott die Welt geliebt. Dieser Artikel ist nur noch als Hörbuch erhältlich. Alle Infos zur Sendung und dieses Gespräch zum Hören und Weiterempfehlen finden Sie in unserer Audiothek. Ich hoffe, es waren inspirierende Gedanken für Sie dabei. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF Plus. Mein Name ist Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.